Ich habe jetzt gerade unterschlagen, das Mikrofon. Aber ich habe recht gute Stimme, es würde ohne gehen. Aber dann müssen wir jetzt so, oder? So, hallo, Test. Hallo?
Hallo, jetzt. Entschuldigung, habe mich gemutet. So, perfekt. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Jetzt schauen wir mal, ob das geht. Perfekt. Dankeschön, Patrick. Ich bin schon so berührt von dem, was wir alles gehört haben. Es passt auch alles recht gut zu dem, was ich noch sagen will. Heute ist Palmsonntag, wie es der Michi schon eingangs erwähnt hat. Wir denken heute an einen Tag vor rund 2000 Jahren, als Jesus auf dem Esel nach Jerusalem eingezogen ist und die Menschen an der Straße ihre Kleider und Zweige auf den Boden warfen, um Jesus den Weg zu schmücken und ihn zu feiern. Es war quasi so der Vorläufer vom roten Teppich, der ausgerollt wurde. Michi hat die Bibelstelle auch gelesen und wir konnten das schon hören, was dort passiert ist. Als Jesus nach Jerusalem kam, wurde er zuerst noch gefeiert wie ein König, auch das hat Michi gesagt. Aber Jesus hat nicht an seiner Stellung festgehalten, die er hätte haben können. Denn kurze Zeit später wurde er gefangen genommen, gefoltert und gekreuzigt. Er starb einen elendiglichen und fürchterlichen Tod am Kreuz und dies, obwohl er unschuldig war. Aber, und deshalb sind wir heute hier, der Tod konnte Jesus nicht halten und nach 3 Tagen ist er auferstanden von den Toten. Jesus hat den Tod besiegt und genau das feiern wir nächste Woche an Ostern. Kurz nachdem Jesus vom Tod auferstanden ist und nachdem er den Tod besiegt hatte, hat er uns 2 Dinge hinterlassen für die Zeit seiner Abwesenheit auf der Erde. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben und er hat uns die Gemeinde gegeben. Und genau über das Thema Gemeinde wollen wir in der neuen Predigtserie unsere Gemeinde gemeinsam nachdenken. Wir wollen sehen, was das Wort Gottes über die Gemeinde sagt, was sich Gott für uns gedacht hat und uns gegenseitig anspornen, die Gemeinde noch viel stärker zu lieben und die Gemeinde gemeinsam zu bauen. Gehen wir mal kurz zum Ursprung der Gemeinde. Und zwar sagte Jesus zu Petrus, der einer seiner Jünger war, Folgendes. Matthäus 16, Vers 18. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Aber wie genau entstand die Gemeinde, nachdem Jesus das zu Petrus gesagt hatte? Es war erst nachdem Jesus auferstanden war und in den Himmel aufgefahren ist, dass die Jünger vom Geist Gottes erfüllt wurden und anfingen in Jerusalem in verschiedenen Sprachen Gott zu loben und über seine Taten zu sprechen. Die Leute waren erstaunt und dachten, hey, die haben einen im Tee, die haben was getrunken, die sind besoffen. Dann beginnt Petrus zu den Leuten zu sprechen und erklärt ihnen, dass Jesus vom Tod auferstanden ist, den Tod besiegt hat und dass er der Messias, also der versprochene Erlöser ist. Nachdem Petrus ihnen das gesagt hatte, lesen wir Folgendes in Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47. Es ist ein bisschen klein, aber ich werde es vorlesen. Also eben Petrus und die Jünger, die waren da, die priesen Gott in verschiedenen Sprachen und erzählten von seinen Taten. Und dann passiert Folgendes. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Ihr Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragen sie Petrus und die anderen Apostel. Ändert eure Einstellung, erwiderte Petrus, und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Er redete ihnen lange eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle Gläubiggewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Hier lesen wir nun von der Entstehung der ersten Gemeinde. Wie sah die Entstehung der ersten Gemeinde aus und was machte die Gemeinde und ihr Zusammenleben aus? Die Leute waren betroffen von dem, was die Jünger über Jesus erzählten. Die Ungläubigen fragen, ihr Brüder, was sollen wir jetzt tun? Die Jünger, also die ersten Christen, vermitteln nicht, dass sie etwas Höheres oder Besseres sind. Sie sind nahbar, sie gehen auf die Ungläubigen und ihre Fragen ein. Sie entfernen sich nicht von ihnen und schließen sich zu Hause ein. Sie sind bei den Ungläubigen. Sie fordern die Ungläubigen aktiv zur Umkehr und zur Taufe auf. Was ist das Resultat? Die Gemeinde wächst rasant. Eine sogenannte Erweckung findet statt, wofür wir auch hier vorhin gebetet haben. Wie geht es dann mit den gläubig gewordenen Menschen weiter? Lässt man die auf der Straße? Nein. Sie kommen dazu, sie werden der Gemeinde hinzugefügt. Gemeinsam halten sie dann alle an der Lehre der Apostel fest, also an dem, was sie gehört haben von den Jüngern. Sie halten an der geschwisterlichen Gemeinschaft fest, am Brotbrechen, also am Abendmahl, am gemeinsamen Gebet. Es bekommen alle Ehrfurcht vor Gott. Auf einmal bedeutet Gott ihnen etwas. Es geschehen Zeichen und Wunder. Die Gläubigen bilden eine Gemeinschaft und haben alles gemeinsam. Die erste Gemeinde entsteht. Grundstück und Besitz werden verkauft, der Erlös an die Bedürftigen verteilt. Das, was den Leuten zuvor, als sie Gott nicht kannten, das Wichtigste war, tritt auf einmal in den Hintergrund. Tag für Tag treffen sie sich gemeinsam im Tempel und zu Hause, um das Abendmahl zu feiern, um gemeinsam zu essen, um gemeinsam die Zeit zu genießen. Alles geschah mit Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Es war nicht irgendwie einer da, der gesagt hat, ihr müsst jetzt aber alle kommen und ihr müsst jetzt das und das und das machen. Die Leute haben das aus freien Stücken mit einer Freude getan. Sie lobten Gott und waren angesehen im Volk. Die Gemeinde wuchs täglich. Nun können wir sagen, oh, das ist lange her. Das gilt doch alles heute nicht mehr. Da war alles viel, viel besser. Da war Gott präsenter. Da war der Geist Gottes präsenter. Und Jesus war doch zuvor gerade noch da. Aber ich glaube, das wäre nicht richtig. Denn ich bin mir sicher und ich glaube, dass Jesus noch der gleiche ist wie vor 2000 Jahren. Und ich glaube, dass der Geist Gottes noch das gleiche ist, der gleiche ist wie vor 2000 Jahren. Und ich glaube, dass Gott noch das genau gleiche Ziel mit der Gemeinde verfolgt wie vor 2000 Jahren. Daran hat sich nichts geändert. Die Gemeinde ist der Ort, an dem alle, die an Jesus glauben, Gemeinschaft haben und sein Reich bauen. Lasst uns deshalb den Bericht der ersten Gemeinde als Inspiration verwenden. Lasst uns ganz neu in die Verheißung hineinwachsen, welche Jesus für die Gemeinde, für uns zusammen bestimmt hat. Lasst uns neu einander lieben, einander dienen, die Gemeinschaft miteinander ganz neu genießen, aus einer Freude raus. Und lasst uns der Gemeinschaft und der Gemeinde Priorität und Raum in unserem Leben geben. Ich glaube, mittlerweile gibt es so viele Irrlehren über die Gemeinde, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht einigen von denen auf den Leim gehen. Ein paar Gedanken, die es heutzutage gibt, hören sich so oder so ähnlich an. Ich brauche keine Gemeinde. Glauben ist etwas Persönliches. Ich lebe meine Spiritualität zu Hause in meinem Kämmerchen aus und will da meine Ruhe haben. Da redet mir keiner rein. Jemand anders könnte sagen oder denken, ich gehe nicht in diese Gemeinde. Da läuft so viel schief. Da bleibe ich lieber direkt daheim. Oder die Gemeinde X, die ist so liberal, die unterscheidet sich ja gar nicht mehr von der Welt. Da wird alles direkt übernommen, was so gerade der neueste Trend ist. Aber die Gemeinde Y, die übertreibt es halt komplett. Die glauben an Wunder, die schwingen Fahnen. Das ist jetzt eher eine Sekte als eine Gemeinde, oder? Die Gemeinde ist ein Ort für mich, an dem ich das Optimum für mich herausholen kann und muss. Die Predigt muss perfekt sein, der Lobpreis modern und ansprechend. Es müssen alle einladend sein, der Kleidungsstil hip und modern. Es soll sich bloß einer erlauben, mich zu ermahnen oder mir Anweisungen zu geben. Ich weiß schon selber am besten, was gut für mich ist. Und Gott spricht direkt zu mir, da brauche ich keine Inputs von anderen. Wenn mir Ansichten in der Gemeinde oder von den Ältesten nicht passen, dann suche ich mir eine andere Gemeinde, die besser zu mir und zu meinen Bedürfnissen passt und diese besser befriedigt. Gemeinde ist am Sonntagmorgen, der Rest der Woche gehört mir. Gemeinde ist das, was am Sonntagmorgen passiert. Diese Irrlehren und diese Ansichten über Gemeinde führen dazu, dass Leute sich von der Gemeinde entfernen oder mit einem Gemeindehopping beginnen. Sobald es einem unangenehm wird oder einem etwas nicht passt, sucht man sich eine neue, bessere Gemeinde. Die Gemeinde verkommt von einer Familie und von einer Gemeinschaft der Gläubigen zu einem Fastfood-Restaurant, in welchem sich jeder herausnimmt, was ihm passt. Aber so funktioniert Gemeinde nicht. In der Bibel wird Gemeinde weder als Fastfood-Restaurant noch als Kiosk und auch nicht als Konsumhaus bezeichnet, bei dem sich jeder gerade nehmen kann auf das, was er Lust hat, und wo jedem seine Bedürfnisse so befriedigt werden, wie es ihm gerade beliebt. Die Bibel, das Wort Gottes, beschreibt die Gemeinde als Leib, als Körper oder Organismus, als Mitbürger der Heiligen, als Familie Gottes, als Gottes Bau und Tempel und als die Braut Jesu. Gott hat die Gemeinde geschaffen, damit wir ihn ehren, damit wir uns gegenseitig dienen und darum, dass jeder seine Gabe für die Gemeinde und für die Geschwister einsetzen kann. Durch die Geschichte hat sich die Gemeinde immer wieder von dem gelöst, was Gott mit ihr geplant hat. Darum haben viele Christen heute immer noch das verkorkste Bild von der One-Man-Show. Sie denken, Gemeinde läuft so ab, man trifft sich einmal in der Woche, dann steht da vorne einer oder ein paar ganz besondere Damen und Herren, die den anderen erklären, wie alles abzulaufen hat. Es ist daher wichtig, dass wir uns von den falschen Bildern und Vorstellungen über die Gemeinde lösen und die Gemeinde so sehen, wie Gott sie geplant hat und dass wir ihr die Priorität in unserem Leben einräumen, die einer Familie, einer Braut, einem heiligen Tempel gebührt. Das Ganze soll heute Morgen keine Standpauke sein, sondern eine Ermutigung für euch und für mich selbst. In 1. Korinther 12, die Verse 7 bis 20, lesen wir über die Gemeinde als ein Leib oder als ein Körper. Und ich möchte, dass ihr schon direkt auf den Vers 7 ganz gut achtet. 1. Korinther 12, Vers 7 bis 20. Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Und an jedem von uns, an jedem von euch und an mir. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben, ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln, einem dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt, einem anderen wieder Heilungsgaben, alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt, den einen Wunder zu wirken, einen anderen lässt er Weisung Gottes verkündigen, ein dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er beschlossen hat. Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die Teile, die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus, dem Messias. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt. Und mit dem einen Geist getränkt worden, Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein? Und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Vers 7 nochmal. Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Jeder von uns ist ein Teil des Leibes. An jedem von uns? Ist dir bewusst, ist dir das heute Morgen bewusst, dass du wichtig bist? Dass es nicht egal bist, ob du heute hier bist, dass es nicht egal bist, ob du ein Teil der Gemeinde bist oder nicht. Jeder von uns ist ein unglaublich wichtiger Teil des Gemeindekörpers. Und jeder von uns vervollständigt die Gemeinde. Wenn du nicht da bist, dann fehlt etwas. Das Ganze geschieht nicht durch unsere Kraft oder weil wir besonders gut oder stark oder schlau wären. Das Ganze geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Epheser 2, in den Versen 19 bis 22 lesen wir: So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum oder ein einzigartiger Tempel entsteht. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Das ist so wichtig. Und ich möchte wirklich, dass ihr euch das heute Morgen bewusst macht. Wir sind ein gemeinsamer Bau. Und wenn auch nur ein Ziegel fehlt, dann fängt es an reinzuregnen. Und dann fängt der Wind an, durch das Dach durchzublasen und bläst vielleicht auf der anderen Seite noch mehr Ziegel weg. Wenn in der Wand Steine fehlen, dann wird es im Sommer heiß und im Winter kalt. Ihr seid alle wichtig. Jeder von euch ist ein ganz wichtiger Bauteil der Gemeinde. Du gehörst zur Familie Gottes. Aber was bedeutet das schlussendlich? Was unterscheidet uns als Gemeinde und als Gemeindefamilie von anderen Vereinen, zum Beispiel von einem Musikverein oder einem Sportverein? Durch unseren Glauben und unsere Entscheidung, Jesus nachzufolgen, durch unsere Taufe, sind wir in eine neue Familie hineingeboren worden. Wir haben eine lebendige Hoffnung in Jesus. Unsere Sünden wurden uns vergeben und wir haben das ewige Leben. Wir haben ein gemeinsames Erbe. Wir haben einen gemeinsamen Vater. Wir dürfen alles miteinander teilen, weil im Vergleich zu dem, was Gott uns schenkt, wird alles Weltliche zweitrangig und unwichtig. Wir dürfen uns gegenseitig zueinander öffnen, wir dürfen uns gegenseitig ermahnen, wir dürfen einander lieben, wir sind ein Leib, wir sind ein Körper. Jeder von uns ist zum Nutzen der Gemeinde da, jeder von uns ist wichtig. Wir haben eine gemeinsame Mission. Wir haben die Mission, Jünger zu machen und die Gemeinde Jesu zu bauen. Lasst uns das wirklich neu bewusst machen. Jesus hat uns nicht zu Einzelkämpfern berufen. Jesus hat uns dazu berufen, dass wir gemeinsam sein Reich, seinen Bau, seinen Tempel bauen und darstellen. Er hat uns dazu berufen, dass wir eine Familie, eine Einheit, ein Körper sind. Die Gemeinde ist keine One-Man-Show, bei welcher vorne jemand Wichtiges steht und die anderen wie Konsumenten im Sessel drin sitzen. Sogar Jesus selbst, der Sohn Gottes, hat sich ein Team zusammengestellt. Selbst Jesus wollte es nicht alleine tun, obwohl er es hätte tun können. Er wollte es gemeinsam mit fehlbaren Menschen tun, mit Menschen wie du und ich. Jesus wollte seine Gemeinde auf Petrus bauen, obwohl er wusste, dass Petrus ihn verleugnen würde. Wir sehen hier, Jesus hat keine speziellen oder besonders guten oder besonders treuen Personen ausgesucht. Er hat ganz normale Menschen ausgesucht mit Fehlern, mit Sünden, mit Problemen, wie dich und mich. Jesus war verrückt genug, seine Jünger einzusetzen, sein Reich zu bauen. Und Jesus ist auch heute noch verrückt genug, und dieser Spruch kommt von Michi Brücker, Jesus ist heute noch verrückt genug, uns einzusetzen, sein Reich zu bauen. Das ist doch so wunderbar. Wir haben alle unsere Fehler, wir haben alle unsere Probleme, wir sind alle schwach. Aber trotzdem oder genau deswegen will Jesus dich dabei haben. Nicht, weil du irgendwas Tolles gemacht hast oder weil du dir eine spezielle Goldmedaille verdient hast. Nein, weil du schwach bist, weil du Fehler hast. Weil in unserer Schwachheit wird Jesus stark. Und wenn wir schwach werden, dann kann die Stärke Gottes durch uns sichtbar werden. Das Geniale an der Gemeinde ist und an unserer Mission, an unserem Auftrag, dass wir es nicht alleine tun müssen. Wir hatten es letztens im Hauskreis davon, Jünger zu machen und davon, dass eine Erweckung stattfindet und neue Menschen in die Gemeinde reinströmen. Und dann hat auch jemand gesagt, hey, das macht mir irgendwie Angst. Das packe ich nicht. Ich habe die Kraft nicht. Ich habe die Power nicht. Ich habe die Zeit nicht. Ich habe die Energie nicht. Aber wir sind gemeinsam hier. Wir stehen gemeinsam zusammen und gehen durch gute und durch schwere Zeiten. Und wir arbeiten am Reich Gottes. Wir bauen an seiner Gemeinde gemeinsam. Jeder mit seiner Kraft, jeder mit seinen Gaben, jeder mit dem, was er beitragen kann. Wie können wir das Ganze nun praktisch machen? Wie können wir das Ganze praktischer umsetzen? Wie können wir noch viel mehr als Familie zusammenwachsen, als wir das heute schon sind? Wie können wir neuen Leuten, die zu uns in die Gemeinde kommen, zeigen, dass wir eine Familie sind und dass sie eingeladen sind, Teil dieser Familie zu werden? Wir müssen selber einladend sein. Wir müssen unsere Häuser wieder öffnen. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen mit dem, was der andere braucht. Das sind oft Kleinigkeiten. Habt ein offenes Ohr füreinander, habt Interesse füreinander und für Leute, die hierher herkommen. Betet füreinander, bietet mal Zeit ein für einen Spaziergang, helft einander beim Umzug, ladet einander zum Essen ein, geht miteinander ins Kino. Wir können uns gegenseitig finanziell unterstützen. Wir können jemanden mit dem Auto abholen. Wir können aber auch jemanden ermahnen, und das sollen wir auch, wenn wir sehen, dass jemand in eine falsche Richtung läuft. Wir sollen und wir dürfen und wir müssen einander ermutigen, weiterzumachen und zu Gott hin zu wachsen. Wir dürfen einander vergeben. Wir dürfen einander gegenseitig um Vergebung bitten, wie es Evelyn vorher gemacht hat. Das ist so wichtig. Und wir müssen damit auch nicht immer irgendwas, oder wir müssen daraus nicht immer was Großes machen. Und das fand ich so schön, was Thomas Berger, ich glaube, es war letzten Sonntag, gesagt hat. Hey, nehmt euch kurz Zeit, sprecht einander Vergebung zu oder sagt einem anderen, wenn ihr etwas falsch gemacht habt. Wir müssen da nicht immer etwas ganz Großes draus machen. Hingehen und sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, bitte vergib mir. Und dann können wir einander Vergebung zusprechen. Wir dürfen neue Menschen, die hierher kommen, einladen, zu uns nach Hause oder etwas zu unternehmen. Lasst uns an die Geschichte von Helmut mit den Katzen aus dem Müll denken und das wirklich immer wieder verinnerlichen. Lasst uns die schmuddeligen Katzen aufnehmen, sie gemeinsam waschen, sie pflegen, sie füttern. Aber das muss keiner von uns alleine, das machen wir gemeinsam. Lasst uns bereit sein, Jünger zu machen und die Gemeinde zu bauen. Lasst uns echte Freundschaften untereinander aufbauen. Lasst uns eine Kultur der Wertschätzung haben und uns immer wieder sagen und zeigen, dass wir uns gegenseitig wichtig sind. Und dass wir sehen, wer der andere ist und was er tut und dass er da ist. Das ganze Vorgehen wird sehr gut auch in Johannes 13, in den Versen 13 bis 17 und 34 bis 35 von Jesus beschrieben. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich als Herr und Lehrer euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht wichtiger als der, der ihn schickt. Wenn ihr das begreift, seid ihr gesegnet, wenn ihr es tut. Vers 34, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus fordert uns auf, dass wir einander die Füße waschen, so wie er es auch bei den Jüngern gemacht hat. Das bedeutet nichts anderes, wie dass wir uns praktisch gegenseitig lieben sollen und uns unterstützen sollen. Dass wir einander, ja, füreinander da sein sollen, in ganz praktischer Art und Weise. In meiner Vorbereitung habe ich im Buch von Terry Virgo, er ist Gründer von New Frontiers, also von unserem weltweiten Gemeindenetzwerk, habe ich im Buch Die geisterfüllte Gemeinde gelesen und ein paar Stichpunkte herausgeschrieben von dem, was Terry dort geschrieben hat. Terry schreibt in seinem Buch: Betrachte dich selbst als Teil der Familie. Betrachte dich selbst als Teil der Familie. Du bist ein Teil der Familie. Wahre Freundschaft in der Gemeinde muss auch außerhalb von christlichen Treffen entwickelt werden. Es braucht Offenheit, Ehrlichkeit und Treue. Wir müssen willens sein, hinter unseren Masken und unserer religiösen Fachsprache hervorzukommen, um uns in Offenheit kennenzulernen. Wir müssen die Masken ablegen, die wir tragen. Andauernde und wertvolle Freundschaften sind nicht oberflächlich. Sie werden immer wieder durch Missverständnisse, Gedankenlosigkeit und durch Sünde herausgefordert. Wie gehen wir mit diesem Druck um? Dadurch, dass wir keine flüchtigen Freunde sind. Wir sind Brüder und Schwestern durch Blut, im Bunde mit Gott und miteinander. Dabei meine ich keinen geheimen, exklusiven Bund, der auf einen bestimmten Kreis von Elitegläubigen beschränkt ist. Jesus befiehlt uns und verpflichtet uns dazu, unsere Feinde und Gegner zu lieben. Er erwartet sicherlich, dass wir alle unsere christlichen Brüder und Schwestern lieben. Weiter schreibt Terry: Gemeinden müssen zu Gemeinden werden, in denen wahre Freundschaften entstehen und ein Rahmen für ihre Umsetzung geschaffen wird. Neubekehrte, die aus einer Lebensweise herausgerufen wurden, müssen feststellen, dass sie nicht einfach nur dazu berufen sind, Versammlungen besuchen, auch wenn das charismatische Versammlungen sind. Sie werden in eine Familie hineingestellt. Sie sind Teil einer lebendigen Gemeinschaft. Wir sind berufen, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wir müssen nichts vorgeben oder vorspielen. Durch unsere echte Freundschaft können wir uns gegenseitig in der Realität, im Hier und Jetzt helfen. Wir können unsere Hoffnungen, unsere Furcht, unsere Fehler, unsere Frustration, unsere Gebete und unsere Sehnsüchte ehrlich miteinander teilen. Wir müssen absolut vertrauenswürdig sein, um uns zu öffnen und anderen die Möglichkeit zu geben, uns zu vertrauen und sich gegenüber uns zu öffnen. Wir werden nur in der Reife, welche Gott für uns geplant hat, angelangen, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, ermahnen und zurechtweisen. Wir werden nur in der Reife, welche Gott für uns geplant hat, angelangen, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, ermahnen und zurechtweisen. Tun wir das? Ermutigen wir uns? Ermahnen wir uns? Ich glaube, es könnte noch viel mehr davon sein, dass wir eine Kultur davon haben oder eine Kultur haben, wo es ganz normal ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen, ermahnen und zurechtweisen. Terry geht in seinem Buch weiter und geht darauf ein, dass wir, um wahre Freundschaft und Familienleben praktizieren zu können, uns auch außerhalb der großen Treffen in der Gemeinde, in Kleingruppen, zu Hause treffen sollen. Er spricht davon, dass die Kleingruppe einen Rahmen für Offenheit und Freundschaft bildet. Die Kleingruppe oder der Hauskreis ist einer der Schlüssel, um Freundschaften aufzubauen und eine Kultur des Familienlebens innerhalb der Gemeinde aufzubauen. Wenn du bis heute in keiner Kleingruppe bist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du später auf mich oder einer der anderen Leiter zukommst. Denn wenn du Teil einer Kleingruppe wirst, dann wäre das ein erster Schritt für die Freundschaft in der Gemeinde und dafür, die Familie oder dich für die Familie weiter zu öffnen, für die Gemeindefamilie. Ich weiß, dass es sehr schwierig sein kann, aber wenn wir der Gemeinde nicht die notwendige Priorität geben, die sie braucht, und wenn wir auch der Gemeinde keine Priorität außerhalb vom Sonntagmorgen geben, werden wir keine starke Familienkultur und keine tiefen Freundschaften etablieren können. Es ist völlig falsch anzunehmen, dass das Gemeindeleben nur am Sonntagmorgen abläuft. Ein guter Freund von mir sagte einmal, der Gottesdienst am Sonntagmorgen ist ein Ort, an dem wir als Gemeinde die Früchte genießen, welche wir durch die Woche hindurch gesammelt haben. Zum Abschluss habe ich ein paar Fragen. Bist du dir bewusst, dass du ein Teil der Familie bist? Bist du dir im Klaren, dass dich Gott zum Nutzen der Gemeinde hierher gestellt hat? Bist du bereit, das praktische Familienleben umzusetzen und tiefe Freundschaften innerhalb der Gemeinde aufzubauen? Bist du bereit, dass wir gemeinsam die schmutzigen Katzen waschen und sie aufziehen? Bist du bereit, deine Hartherzigkeit abzulegen und die Hornhaut von deinem Herzen abstreifen zu lassen und die Geschwister und neue Menschen in der Gemeinde zu lieben? Bist du bereit, deine Masken fallen zu lassen, offen und ehrlich zu sein und echte Freundschaften zu bauen? Bist du bereit, das Einzelkämpferdasein aufzugeben und gemeinsam mit deiner Glaubensfamilie an einem Strang zu ziehen und gemeinsam das Reich Gottes zu bauen? Bist du bereit dafür, dass wir gemeinsam die größten Familienfeste feiern, da wir einen unglaublichen Gott haben, der uns seinen Sohn Jesus Christus geschenkt hat? Mir persönlich fehlen oft die Bereitschaft und die Kraft, mein Leben und meine Energie für die Gemeinde einzusetzen. Wenn das bei dir auch so ist, wenn dir auch die Kraft fehlt, wenn dir auch die Energie fehlt, dann lasst uns füreinander beten. Denn es soll kein Krampf sein, es soll kein Druck sein, es soll aus einer Freude heraus sein und durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Es soll ein natürliches Zusammenspiel eines Körpers sein, wo jeder seinen Platz einnimmt, wo sich jeder gebraucht fühlt und gut fühlt an dem Platz, wo er ist, wo jeder gemeinsam am Körper hängen darf und gemeinsam mit dem Körper wachsen darf. Lasst uns gegenseitig einander anspornen zu echtem Gemeindeleben als Familie. Lasst uns offen sein füreinander. Lasst uns auch offen sein, tiefe Freundschaften zu bauen, dass wir unsere Masken ablegen und nicht mit Floskeln zueinander sprechen und sagen, hey, wie geht's, gut, und dir auch, tschüss. Das sind keine echten Freundschaften. Lasst uns auch außerhalb vom Sonntagmorgen Zeit füreinander einräumen. Jetzt beginnt dann der Frühling. Lasst uns gemeinsam grillen, gemeinsam hier, aber auch zu zweit, zu dritt, zu viert, bei uns zu Hause, bei euch zu Hause, wo auch immer. Geht mal gemeinsam mit jemandem ins Kino, hier aus der Gemeinde, mit dem ihr schon immer mal was machen wolltet, aber ihr es nie gemacht habt. Geht gemeinsam frühstücken, verbringt Zeit miteinander. Jetzt denkst du dir vielleicht, hey, ich bin heute Morgen hier, aber ich gehöre gar nicht zu der Gemeinde hier und ich fühle mich komplett unsicher, was will der jetzt von mir? Ich möchte dich ermutigen, Teil unserer Gemeinde zu werden. Ich kann dir schon jetzt sagen, wir sind nicht perfekt und es gibt auch nicht die perfekte Gemeinde. Denn wir alle haben Dinge, die wir besser können, Dinge, die wir schlechter können, und wir alle machen Fehler. Und die Gemeinde Jesu besteht auch aus Menschen, die Fehler machen. Aber auch aus Menschen, die freigesetzt sind durch den Heiligen Geist und die gemeinsam vorwärts gehen und das Leben gemeinsam genießen sollen. Ich bin jetzt seit fast 9 Jahren hier in der Regio-Gemeinde und ich habe es keinen Tag bereut. Und ich will mich noch mehr verwurzeln in der Gemeinde. Und ich will die Zeit mit euch genießen und das Leben mit euch genießen. Und wir haben so viele Möglichkeiten als Gemeinde, auch zu netzwerken über die Gemeinde hinaus, mit unserem Netzwerk von Gemeinden in Deutschland und in der ganzen Welt. Dort warten so viele Möglichkeiten für uns, wo wir uns einsetzen können. Und auch hier in der Gegend, lasst uns gemeinsam für eine Erweckung beten, lasst uns gemeinsam an Gottes Reich bauen. Als eine Familie, als ein Leib, als eine Einheit, jeder an seinem Platz. Zum Abschluss habe ich noch einen Vers oder 2 Verse, und zwar aus Hebräer 10, die Verse 24 bis 25. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Ich möchte gerne noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Danke, Jesus, dass du verrückt genug bist, uns zu gebrauchen. Bitte sporne du uns heute Morgen an und hilf uns, dass wir uns gegenseitig anspornen zur gegenseitigen Liebe und zu guten Taten. Und hilf uns, dass wir zusammenwachsen als eine Familie. Hilf uns, dass wir die Masken voreinander ablegen. Hilf uns und gib uns Kraft, dass wir der Gemeinde eine neue Priorität einräumen können in unserem Leben. Dass wir auch außerhalb vom Sonntagmorgen Zeit mit Geschwistern verbringen. Gib uns Mut und Kraft für neue Schritte, gib uns Ressourcen, gib uns Zeit und lass uns das alles aus einer Freude machen. Bitte nimm jedem den Druck weg, jedem die Angst weg, jedem das Gefühl weg, er macht nicht genug, sondern hilf uns, dass wir aus Freude die Familie genießen und aus Freude Freundschaften bauen und dass wir ein einladender Ort sind füreinander und für neue Menschen, die zu uns kommen. Hilf uns, dass wir uns noch viel tiefer eingraben gemeinsam in die Gemeinde, dass wir ein fester Bau sind, ein fester Tempel, dass wir dich gemeinsam anbeten können. Und dass wir strahlen können, dass wir ein Licht sein können für die Menschen, die dich nicht kennen. Komm du wirklich mit deinem Geist und gib uns eine neue Freude und ein neues Feuer, dass wir gemeinsam zu einer Festfamilie heranwachsen. Amen.
Amen. Wer sowieso schon steht, darf gerade stehen bleiben. Ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und er sei mit euch alle Tage. Ja, genau, Thomas hat gerade noch gesagt, wer Gebet haben möchte, darf gerne hier nach vorne kommen. Es werden Leute da sein, die für euch beten können. Genau, kommt einfach und betet.